NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Martina Gielitzer, schön, dass Sie bei uns sind. Vergeigt, verkackt, versemmelt. Erinnerungen an die Gegenwart. So lautet der Titel des Buches von Autor und Satiriker Dietmar Wischmeier. Kaum jemand kann den Irrsinn des Alltags so lustig in Worte fassen wie er. Und ich freue mich gleich auf ihn im Kulturspiegel. Dann waren wir in Braunschweig. Im vergangenen Herbst hat Luisa Dellert dort ein Buchcafé für Menschen, die einfach mal durchatmen möchten, eröffnet. Ein Ort, der mehr sein will als eine Kaffeeecke mit Bücherregalen. Nämlich ein Raum der Ruhe. Wir haben sie besucht. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend mit uns. Der Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen am Dienstagabend. Schön, dass Sie dabei sind. Er ist der Mann, der dem deutschen Alltag den Spiegel hinhält. Dietmar Wischmeier, ob jetzt als Günther der Treckerfahrer oder als der kleine Tierfreund oder schlicht als gnadenloser Beobachter. Der Satiriker, Autor und Kabarettist serviert uns seit Jahrzehnten viele bissige Pointen mit Tiefgang. Von wem spreche ich? Genau, von Dietmar Wischmeier. Viele kennen ihn auch aus der Heute-Show. Und jetzt hat er nachgelegt mit seinem Buch Vergeigt, Verkackt, Versemmelt. Und da seziert Wischmeier gewohnt treffsicher das Kuriositätenkabinett unserer Gegenwart. Und ich freue mich sehr, dass er Zeit für uns hat, hier im Kulturspiegelstudio. Dietmar Wischmeier, hallo Dietmar.
Ja, guten Abend.
Sag mal, wann hast du gemerkt, dass Satire so richtig deine Sprache ist? Gab es da einen Auslöser oder wann ging das los?
Ja, es ging schon in der Schulzeit los, weil ich nichts anderes konnte. Also ich stamme nicht aus bildungsnahe Schicht, wenn man zu Hause ein Klavier und eine Bibliothek hat. Das hatten wir alles nicht. Da gab es nur ein Buch von Willy Milowitsch, das war bei meiner Tante. Und deswegen ich war auch sportlich nicht so ein Ass, muss man sagen. Ich konnte nicht Klavier spielen, ich konnte eigentlich nichts. Ja. Und wenn man das nicht kann, dann ist die Ausflucht in den Witz. Und da ich eine schnelle Auffassungsgabe hatte, was hilft, glaube ich, dass man sehr schnell Sachen verknüpfen kann, die dann zu einem kuriosen Witz führen, das ist ja der Nukleus sozusagen des Witzherstellung, konnte ich das und dann habe ich das halt gemacht und habe so 9 Jahre Schulzeit überstanden, was wirklich echt die Hölle war.
Da geht es dir ähnlich, wie es mir immer ging.
Ja?
Ja, also Schule war jetzt auch nicht unbedingt das und Mathe und Physik war auch nicht das, was ich so besonders gerne gemacht habe. Gibt es irgendwelche Stationen auf dem Weg vom jungen Radiomacher? Du warst ja früher auch so der Kopf beim Frühstücksradio von Radio FFN. Damals haben wir uns da tatsächlich kennengelernt, da habe ich nämlich mein Praktikum gemacht, zum etablierten Kabarettisten.
Ich wusste nicht, dass ich ein etablierter Kabarettist bin.
Also doch, würde ich sagen.
Mir hat man schon vieles nachgesagt. Ich finde auch, das ist kein Schimpfwort, ist okay. Ja. Comedian finde ich eklig, aber Kabarettist, das klingt auch so altmodisch, so irgendwie seriös, finde ich. Ne?
Total also, seriös.
Ja. Was dazwischen war, ja, ich meine, ich bin nicht nur ein Kind des Radiozeitalters, sondern auch ein Erwachsener des Radiozeitalters. Ich trete gern in allen möglichen Radiosendungen auf und ungern im Fernsehen. Das liegt daran, dass man im Radio eigentlich viel schneller, viel spontaner was machen kann. Es kostet nicht gleich uneigentlich viel Geld. Es gibt keine Kameraleute, die immer den Akku wechseln müssen. Heute muss ja das Bild gerendert werden, seitdem alles in H4 aufgestrahlt wird. Es ist alles umständlich und Radio ist schnell, spontan und live. Das ist toll.
Ich muss aber zugeben, dass ich es immer sehr liebe, wenn ich die Heute-Show sehe im ZDF mit Olli Welke und dann wird Dietmar Wischmeier angesagt. Das finde ich großartig. Ist es für dich dann immer Stress vor der Kamera zu stehen oder liebst du es?
Nein, also lieben wäre zu viel gesagt, aber Heute-Show funktioniert natürlich viel besser. Das mache ich also wirklich gerne, weil die gibt es seit 14, 15, 16 Jahren, irgendwas in der Richtung und die sind alle eingespielt. Also es funktioniert alles, ich kenne die alle, es ist eine große Familie. Man kommt in den Set rein, alles ist eingerichtet. Ich habe früher nur 2 Minuten gebraucht, um alles einzuspielen. Heute dauert es ein bisschen länger, weil die Technik komplexer geworden ist. Aber das ist schon in Ordnung, das ist schon klasse.
Schreibst du jetzt lieber allein im stillen Kämmerlein oder lebt deine Satire auch dadurch, dass du dich austauscht mit den Leuten?
Da bei der Heute-Show, da es Fernsehen ist, machen viele mit, ja, weil es einfach darauf ankommt, dass nicht Dubletten entstehen. Also es kann nicht jeder was vor sich hinschreiben und dann haben 3 den gleichen Witz gemacht. Also das ist ein bisschen komplizierter. Im Radio, in dem ich Kolumnen habe, bei Radio 1 in Berlin zum Beispiel oder bei Bremen 2, da ist das einfacher. Da bin ich ja der Einzige, der genau dieses Thema macht. Da schreibe ich lieber alleine. Ich habe meine Erfahrung nach, 30, 40 Jahren Tätigkeit als Witzemacher ist, dass man sehr gut mit mehreren, am besten zu zweit, aber auch können auch ruhig 3, 4 sein, auf Gedanken kommt und gegenseitig Bälle zuspielt und neue Witze entstehen. Das geht zu mehreren wirklich viel besser. Und ausformuliert muss es alleine sein, weil das ist Handwerk, ist viel. Also Metaphern suchen, die noch nicht da gewesen sind. Auch darauf achten, dass man sich nicht wiederholt, eine Struktur reinbringen, keine Pointe oder doch eine Pointe. Das ist alles Handwerk, das macht man besser allein.
Was sind denn so deine liebsten Fundgruben für Pointen? Ist es die Tagespolitik, wenn du Fernsehen guckst oder so im Alltag, wenn du die Leute beobachtest, eigene Erlebnisse?
Ich glaube, das muss nicht witzig sein, was ich sehe, sondern es kann für mich den Ansatzpunkt für Skurriles finden. Also meine letzte, es sind so Trouvaillen, die ich so meistens in der Zeitung, ich habe 3 Zeitungen abonniert und gucke auch noch digital noch 3, 4 andere, gucke Podcasts und höre andere Podcasts, ich gucke Videoblogs und sowas alles. Und gestern habe ich gesehen, dass jetzt, ich glaube, war Edeka Rewe, einer von den Großen, hat das digitale Preisschild an den Supermarktregalen eingeführt. Das ist dann für mich so ein Moment, wo ich sage, was heißt das eigentlich? Heißt das eigentlich, dass der Magerquark sagt, hallo Frau Kaminski, danke, dass du mich gekauft hast? Ja, das wird dazu führen, dass unser Leben wird immer mehr überwacht. Es ist wie an den Tankstellen. Früher kletterte ja auch der Tankwart wie eine Gemse an den Masten rum, um die Preise auszutauschen. Heute, ist mir gestern passiert, ich fahre an der Tankstelle vorbei, kostet 1,45, kehre um, oh, ist ja billig, 1,49.
Ja. Eine Sekunde zu spät.
Ja, die wussten das, dass ich vorbeifahre. Ich war gescannt, ja, und dann, der will gleich tanken, der sieht doch aus. Und das ist im Supermarkt dann auch so. Abends steigen die Preise für Grillfleisch, weil gutes Wetter ist, oder kurz vor Pfingsten werden die Bierpreise erhöht und so weiter. Also es wird alles digitalisiert, wird ja groß geschrieben als das Allheilmittel für unser Segen, und weil wir hinten dran hängen in Deutschland, bewundern wir das. Aber welche Auswirkungen das fürs Alltagsleben haben, das sehen wir dann oft nicht. Das ist für mich dann Anreiz, mich darüber Gedanken zu machen, das weiter zu spinnen.
Welche Rolle spielt denn bei dir das Publikum, die Resonanz, wenn du auf der Bühne stehst?
Ich bin ja kein Bühnenschwein an sich, ne? Also ich gehe auch nicht ungern auf die Bühne, aber ich würde da nicht unbedingt mein Leben gerne drauf zubringen. Das Publikum, das ist meine wirkliche Macht, kann man so sagen. Also wenn ich das Publikum nicht hätte, könnten die Leute mit mir ja machen, was sie wollten. Aber dadurch, dass ich immer noch Leute ziehe, wenn ich irgendwo auftrete, ist das einfach so, also ich sage ja immer, jede Seele zählt. Jeder, der mir schreibt, kriegt eine Antwort. Jeder, der mit mir ein Selfie machen will, dem mache ich das. Und ich beantworte jede Frage, wenn ich sie 1000 Mal schon gehört habe. Es ist alles okay, weil diese Leute, die Geld dafür bezahlt haben, um das zu hören, was ich mir privat ausgedacht habe, ist doch ein großes Wunder dieser Welt. Da kann ich jedes Mal wieder staunen, wenn ich die Leute sehe, die dann tatsächlich kommen, bloß weil ich irgendwelche Sachen mache.
Du hast vorhin ganz kurz Willi Milowitsch angesprochen, dass das eigentlich so der ist, so dein Vorbild, kann man sagen?
Ja, negativ. Rheinischer Klamaukwitz ist somit das Unterste, was ich finde. Nein, aber meine Tante hatte das Buch Die besten Witze von Willi Milowitsch. Die waren alle unwitzig und die hatte auch nicht, das war einfach nur die Galionsfigur, die vorne auf dem Titel aufgedruckt war. Also von den Vorbildern, alle sagen immer Hans-Dieter Hüsch, den habe ich natürlich auch gesehen im Fernsehen. Also da hat er alte Stummfilme synchronisiert. Das war ganz toll, habe ich als Kind total gerne gesehen. Als Kabarettist fand ich ihn gut. Ich hatte ihn immer bewundert, dass jemand so unverfroren auf dem Elektropiano rumhämmert, obwohl er überhaupt nicht spielen konnte. Das fand ich schon toll und war für mich Trost, weil ich ja auch nicht Klavier spielen kann, dass auch die Bühne für solche Leute auch tatsächlich eine Möglichkeit ist, sich auszudrücken. Ja, Jürgen von Manger habe ich als Kind nachgemacht. Als 6-Jähriger musste ich auf Familienfesten Jürgen von Manger nachmachen, weil ich das konnte. Das waren tolle Leute, fand ich klasse.
Du hast ein Buch geschrieben, ein wunderbares Buch, Vergeigt, Verkackt, Versemmelt. Im Rowohlt Verlag ist es erschienen, Erinnerungen an die Gegenwart. Wie bist du auf dieses Buch gekommen? Das sind ja alles Kolumnen von dir.
Ja, das sind die Kolumnen, die ich bei diversen Radiosendern mache, einmal pro Woche, wenn ich das Buch hätte schreiben müssen. Als Buch hätte ich es nicht gemacht, weil ich hätte dann eine Woche vor Abgabetermin damit angefangen. Also die Idee zu dem Buch ist gestanden, als die Ampel schon so in den letzten Zügen lag. Aber ich hatte die Hoffnung, dass sie noch bis November 2025 durchhält und ich platziere in die Endphase dieses Buch rein. Haha, das ist natürlich grandios daneben gegangen, weil die einfach schon einen November vorher aufgehört haben. Dann hat sich die neue Koalition sehr holprig gebildet und ich dachte, na guck mal an, das ist eine reine Promo-Abteilung für mein Buch. Die fangen auch schon vergeigt, verkackt und verlevelt an. Also hat alles wieder gepasst. Das hat mir dann doch wieder ein bisschen Trost gegeben, dass alles richtig war.
Ich habe natürlich auch mal so ein bisschen drin rumgeblättert, ein bisschen gelesen. Es sind großartige Sachen, zum Beispiel über den Weihnachtsmarkt, den du beschrieben hast. Also ich musste wirklich richtig lachen. Oder Dubai-Schokolade. Gibt es irgendwas in dieser Kolumne, wo du sagst, das ist für mich so das Highlight?
Mein Highlight ist, oft ist es auch das, was ich gut eignet zum Vorlesen, ist Unboxing-Videos. Das habe ich unheimlich gerne geschrieben. Ich stelle mir vor, wie ich das gucke bei jemandem. Hast du schon mal Unboxing-Videos gesehen?
Natürlich, auf Instagram. Ich verstehe es nur nicht,
warum man es
sich anguckt.
Nein, auch nicht. Das ist aber ein riesiger Hit. Das gucken ganz viele Leute. Und jemand packt ein Paket aus. Und ich habe immer die Hoffnung, das explodiert gleich und dann ist was los in diesem Video. Aber nix, dann holt er die Betriebsanleitung oder was immer davor und liest die vor. Dann klappt er dann auch. Das ist so unglaublich antimedial, dass ich das einfach bewundere. Und das Schöne jetzt, und deswegen habe ich das Buch auch Erinnerung an die Gegenwart genannt, dieses Buch ist in 4 Jahren ein Geschichtsbuch. Dann weiß keine Sau mehr, was Unboxing-Videos sind. Dann weiß auch keiner mehr, was du vorhin sagtest, was Dubai-Schokolade war. Ach ja, das hatten wir mal. Also mein Vorgängerbuch, das hieß, als Mutti unser Kanzler war, das ist jetzt 4 Jahre her, wenn ich da Sachen lese wie Ice Bucket Challenge, was war das denn nochmal? Oder dann haben alle von Hücke geredet, wusste ich auch nicht mehr. Das kann man dann nachschlagen und es ist wirklich eine Erinnerung an eine Zeit, die vorüber ist. Und die Zeiten vergehen so schnell, dass mittlerweile Geschichtsbücher nach 4 Jahren schon sich als solche herausstellen.
Das finde ich toll.
Wie sieht es denn mit weiteren Projekten aus bei dir? Kann man dich jetzt demnächst mal wieder irgendwo bei einer Lesung live erleben oder wo bist du unterwegs?
Oder morgen zum Beispiel bin ich für den WDR in Bonn und das wird auch im WDR-Programm dann ausgestrahlt. Ich bin am Sonnabend ich mache eine hervorragende kleine Tierfreund-Ausstellung in Bad Rehburg. Romantik Bad Rehburg, altes Kurhaus, das sehr schön renoviert worden ist. Da fasse ich nochmal alles zusammen, was eine meiner Lieblingsrollen und die älteste Rolle im Radio, die ich gespielt habe, der kleine Tierfreund. Wir haben da alles zusammengesammelt. Ich habe mit Wolf-Rüdiger Marunde damals für die Süddeutsche Zeitung eine Kolumne gehabt. Er hat ganz viele Bilder gemalt dazu. Die sind alle im Original ausgestellt. Es ist so eine Melange aus Radio und Bild zusammen. Also wie wird aus einem Manuskript eine Radiofigur? Das stellt diese Ausstellung dar. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, nochmal in der Vergangenheit zu wühlen. Ich habe Hörerpost aus der damals noch existierenden DDR, die das gehört haben. Und es ist großartig, eine schöne Zeitreise. Das habe ich jetzt gerade direkt vor Augen, dass ich das machen muss, diese Woche.
Ja, wunderbar. Vielleicht ist jemand dabei in der Nähe und hat auch Lust vorbeizuschauen. Dann herzlich willkommen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Dietmar, dass du Zeit gefunden hast, mit uns ein bisschen zu quatschen hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Und wer Lust hat, ein bisschen zu lesen von Dietmar und wirklich zu schmunzeln und teilweise auch sehr zu lachen. Vergeigt, verkackt, versemmelt. Erinnerungen an die Gegenwart. Im Rowohlt Verlag ist dieses Wunderwerk von Dietmar Wischmeier erschien und kostet 18 Euro. Und dir drücke ich die Daumen, Dietmar, dass dir noch ganz viele wunderbare Charaktere einfallen und wir dich noch ganz oft auch in der Heute-Show sehen.
Ist schon Schluss, wie schade.
Der Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen am Dienstagabend. Auf Instagram ist Luisa Dellert mit fast 500.000 Followern nach wie vor eine der bekanntesten Braunschweigerinnen. Mitte vergangenen Jahres hatte die Influencerin bekannt gegeben, dass sie unter Depressionen und Burnout leidet. Die Moderation der NDR Talkshow Dieb und Deutlich hat sie daraufhin aufgegeben und hat einen neuen Weg gesucht. Und den hat sie auch inzwischen gefunden. Nicht auf den riesigen Bühnen der digitalen Welt, sondern in einem kleinen, analogen Ort. Sie eröffnete nämlich im vergangenen Herbst in Braunschweig ein Buchcafé. Für Menschen, die einfach mal durchatmen möchten. Ein Ort, der mehr sein will als eine Kaffeeecke mit Bücherregalen drin. Ein Raum der Ruhe. Auch Literatur spielt dabei eine ganz zentrale Rolle. Regelmäßig finden hier nämlich Lesungen statt. Vita Schaffinea hat das Buchcafé besucht.
An den Wänden reihen sich Bücherregale, dazwischen Sitzecken mit bunten Kissen, selbstgebackener Kuchen auf dem Tresen. Es duftet nach frischem Apfelkuchen. Entstanden ist das Café aus einer Krise, einer Pause, die der Körper forderte, als alles zu viel wurde, erzählt Luisa Dellert.
Es gab einen Moment, in dem ich erstmal gemerkt habe, irgendwas funktioniert hier nicht mehr. Und das war, als ich im Supermarkt stand und eigentlich nur fürs Mittagessen einkaufen wollte. Und von jetzt auf gleich ich so eine Überforderung gespürt habe, dass ich einfach nur noch im Supermarkt stand vor der Gemüse- und Obstecke und angefangen habe zu weinen, weil ich komplett überfordert damit war, eine Entscheidung zu treffen. Und ich stand da wie angewurzelt und wusste gar nicht, was mit mir los ist. Ich hatte das noch nie. Und ab da war mir klar, irgendwas läuft hier gerade schief. Und ich musste mich dann halt erstmal auf die Suche machen, was es ist.
Ein Umzug von Berlin nach Braunschweig war der erste Schritt, um aus der Krise zu kommen, ergänzt die 35-Jährige. Die Influencerin kennt sich aus in der Region. Aufgewachsen ist sie im niedersächsischen Hornburg im Landkreis Wolfenbüttel. Im vergangenen Jahr hat Luisa Dellert ihre Depression öffentlich gemacht und auf ihrem Instagram-Account von Burnout und depressiver Erschöpfung berichtet. Mehr als 48.000 Usern gefiel der Post, knapp 1.500 Kommentare gab es dazu. Irgendwann hat sie angefangen zu puzzeln und Bücher gelesen, um wieder in der Realität anzukommen.
Und das war irgendwann so ein bisschen wie Balsam für meine Seele. Und das wiederum habe ich dann einfach für mich genutzt und gesagt, hey, ich will so einen Wohlfühlort für Menschen hier offline in Braunschweig haben. Wenn es einem nicht gut geht oder wenn man einfach mal abschalten will, kommt man hierher. Man kommt hier rein und hier sind ganz viele Bücher und hier muss man nicht leisten, sondern man kann einfach sein. Und das war so ein bisschen mein Wunsch und deswegen ist daraus jetzt so das Buchcafé entstanden.
Im Café Sisulu, Siso steht für Sinnsuche, Lu ergibt sich aus ihrem Namen, ist eine ganz besondere Atmosphäre spürbar. Es ist ein Ort, an dem die Hektik des Alltags draußen bleibt. Das Publikum ist gemischt. Einige lesen still in den Ecken, andere unterhalten sich leise. Immer wieder lässt sich jemand auf den Kissen nieder, trinkt einen Tee oder schlägt ein neues Buch auf. Die Besucher fühlen sich auf jeden Fall wohl.
Ja, es gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Es ist ein fast einmaliges Konzept, gerade hier in Braunschweig, und bereichert auf jeden Fall die Stadt sehr. Man kann da gut lesen und fühlt sich auch nicht komisch, wenn man alleine da zum Beispiel sitzt und liest. Und das finde ich wirklich schön.
Es bringt halt so viele Menschen zusammen, so viele Gedanken zusammen und schafft wirklich einen Raum der Ruhe und auch der Entspannung. Und das ist halt echt ein Zufluchtsort.
Mir gefällt es hier sehr gut. Es ist eine Bereicherung für Braunschweig. Wir haben hier sowas in der Region noch nie gehabt bisher und ich fahre hier sehr regelmäßig her und genieße meine Zeit mit Buch, Kaffee und tollem Programm.
In dem Buchcafé kommen nicht nur Menschen zusammen, um zu lesen oder zu entspannen. Regelmäßig finden auch Lesungen statt. Heute sitzt die Journalistin und Autorin Mareike Kaiser auf der Bühne und liest aus ihrem neuen Buch »Ich weiß es doch auch nicht«. In einer humorvollen und zugleich nachdenklichen Passage geht es um die Bedenken und Ängste, die viele von uns erleben, auch wenn es nur um etwas so Banales wie einen Pickel vor einem Date geht.
Mit Pickel zum Date. Es kommt darauf an, ob es das erste Date ist und ob es die Möglichkeit gibt, das Date leicht zu verschieben. Das Problem ist ja nicht der Pickel an sich, sondern das Gefühl, das wir haben, wenn wir einen Pickel haben. Das Gefühl, dass die ganze Welt auf diesen Pickel glotzt, was nicht der Fall ist. Es ist aber egal, ob dieses Gefühl der Wahrheit entspricht oder nicht, es ist ja da. Deshalb würde ich das erste Date schon verschieben, einfach für das gute Gefühl. Für alle Menschen, die ab und zu unter Lippenherpes leiden, ist das mit dem Pickel übrigens Jammern auf sehr hohem Niveau. Denn bei einem ordentlichen Lippenherpes glotzt wirklich die ganze Welt drauf und es tut weh. Wenn ich mich da so reinsteigere, würde ich vielleicht sogar antworten, dass ein erstes Date mit Pickel klar geht. Also los.
Das neue Buch von Mareike Kaiser ist ein Ratgeber mit 101 Antworten auf Fragen, die ihr im Laufe der Zeit besonders häufig gestellt wurden. Zum Beispiel, ist es noch okay, Kuhmilch zu trinken? Oder wie freunde ich mich mit meinen Brüsten an? Die Idee zum Buch kam ganz digital aus einer Instagram-Story.
Da gibt es ja ganz oft so Fragerunden in Instagram-Stories, wenn Leute zum Beispiel Zug fahren, dann sagen sie, Leute, ich bin jetzt 6 Stunden unterwegs, fragt mich alles, was ihr wollt. Und das habe ich auch mal irgendwann gemacht und dann kamen so viele Fragen, dass ich erstmal dachte, wow, warum fragt ihr mich das eigentlich alle? Und dann hat es mir aber Spaß gemacht, die Fragen zu beantworten, aber eben nicht so wie so ein klassischer Life-Coach, sondern immer feministisch und auch antikapitalistisch. Und es hat mir total viel Freude gemacht und den Leuten, die mich das gefragt haben, auch. Und dann dachte ich, auch das wäre ja cool, daraus ein Buch zu machen.
Schauen Sie doch gerne mal vorbei im Buchcafé Sisulu in Braunschweig. Es hat Dienstag bis Samstag von 11 bis 17:30 Uhr geöffnet.
NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
mit Martina Gielitzer. Ich wünsche Ihnen einen tollen Abend. In Hildesheim wurde gerade der High Five Jazz Award verliehen. Der Preis vom Rotary Club Hildesheim ist mit insgesamt 10.000 Euro dotiert. Und dazu begrüße ich gleich hier im Studio Jens Koch und Vincent Meissner. Dann stellen wir Ihnen das Buch Einsteigen von Titus Müller vor. Eine Liebeserklärung an das Bahnfahren. Und wir haben mit Kulturschaffenden zur aktuellen Situation an Theatern gesprochen und in Erfahrung gebracht, wie sie zu den neuen Regelungen zur Arbeitszeit und Planbarkeit stehen, die schrittweise ab dem 1. August in Kraft treten sollen. Einen schönen Abend für Sie. NDR 1 Niedersachsen, der Kulturspiegel am Dienstagabend. Ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind. Der Rotary Club Hildesheim setzt sich seit ganz vielen Jahren für die Kulturförderung ein. Mit insgesamt 10.000 Euro ist ein Musikpreis dotiert für Bands und Formationen in der Kategorie Jazz. Preisträger sind in diesem Jahr Tobias Meinhardt mit Berlin People und das Vincent Meissner Trio. Und ich freue mich jetzt sehr, dass Jens Koch Zeit gefunden hat, hierher zu kommen von High Five Jazz Award vom Rotary Club Hildesheim. Und ich habe auch einen der Preisträger im Studio sitzen. Vincent Meissner ist nämlich hier. Schön, dass ihr beide da seid. Hallo.
Hallo, schönen guten Tag.
Hallo. Jetzt frage ich erstmal dich, Jens. Seit wann engagiert sich der Rotary Club Hildesheim ganz konkret in der Kultur und speziell auch in der Musikförderung?
Also das Engagement für die Kultur ist eigentlich in der DNA von Rotary verankert. Das gehört quasi zum Gründungsthema. Also das ist immer da. Das Thema Jazz ist eigentlich auf der Höhe der Corona-Pandemie entstanden. Weil uns dann klar wurde, dass viele Künstler eben gerade auch im Jazz in der Zeit praktisch null Einnahmen hatten und zum Teil sehr schwierigen wirtschaftlichen Verhältnissen leben mussten. Und da entstand dann eben zusammen mit verschiedenen Freunden aus dem Club die Idee für diesen Preis.
Eine tolle Sache und Vincent Meissner hat sich wahrscheinlich riesig gefreut. Wie bist du dazu gekommen, überhaupt mitzumachen bei diesem High Five Jazz Award?
Wie habe ich das mitbekommen? Also natürlich auch klar durch die Präsenz, dass sowas beworben wird, dass man sowas sieht, aber auch klar, man sucht irgendwie auch nach Preisen, man informiert sich für Förderungen, aber auch für Anträge, die man stellen kann, aber auch Bewerbungen für Nachwuchspreise oder an sich für Möglichkeiten halt irgendwie auch, die existieren. Und man kennt auch natürlich untereinander die Leute, die zum Beispiel Preise bekommen oder die Leute, die sich auch auf Preise bewerben. Und genau da erlebt man das, also kriegt man das relativ schnell mit, was es zum Beispiel an Sachen gibt.
Also es wird sich ausgetauscht in der Jazz-Szene. Das ist das Vincent Meissner Trio. Was macht ihr genau für Musik? Jazz ist klar, aber wie kann man sich das vorstellen?
Das ist immer die schwierige Frage. Ich schreibe viel Musik für das Trio oder ich bringe Ideen mit in die Band, irgendwie Stücke. Und das ist eigentlich ganz eigen und so ein bisschen von allem, was man hört, von allem, was man irgendwie auch so an Ideen hat. Und das entwickeln wir zusammen in der Band und daraus entsteht ein eigener Sound.
Ich würde sagen, wir hören einfach mal ganz kurz rein. Das Vincent Meissner Trio hier bei NDR 1 Niedersachsen im Kulturspiegel. Das war das Vincent Meissner Trio. Sie haben ja beim High Five Jazz Award in diesem Jahr vom Rotary Club Hildesheim gewonnen mit ihrer Musik. Und man kann sie natürlich auch live erleben beim Preisträgerkonzert am 8. Juni. Was erwartest du von diesem Konzert, Vincent?
Einen schönen Abend so für alle. Alle, die kommen, alle, die Lust haben irgendwie auf Musik. Ja, Freude beim Spielen, Austausch irgendwie. Ich war noch nicht in Hildesheim. Also das ist auch immer schön, irgendwie in einen neuen Ort zu reisen und zu gucken, wie sieht's da aus, wie sind die Leute und genau, und miteinander Zeit verbringen, nach dem Konzert miteinander reden, noch einen schönen Abend haben und ja.
Ja, sich einfach mal freuen und stolz darauf sein, was man geschaffen hat, ne? Ist ja eine tolle Sache. Du bist 25, hast einen super Preis gewonnen. Und dieses Austauschen ist, glaube ich, auch ganz wichtig, wenn man dann zusammensitzt und sich dann ja einfach mal darüber unterhält, was machst du für Musik, wie läuft es bei dir, wie ist das alles so? Es ist ja nicht das erste Preisträgerkonzert, Jens, es gab es ja schon ein paar Mal. Wie ist denn da immer so die Publikumsresonanz?
Ja, die Publikumsresonanz in Hildesheim ist für Hildesheim gut. Insgesamt, klar, erreicht man mit Jazz natürlich ein sehr ausgewähltes Publikum. Wir spielen, das muss man ja auch mal noch sagen, im großen Haus das Theater für Niedersachsen. Also es ist ein großer Theatersaal, den wir, ganz ehrlich gesagt, leider nicht füllen können. Das würden wir uns natürlich mal erhoffen, dass wir das hinkriegen.
Vielleicht ist es in diesem Jahr anders und die Leute sagen, wir wollen. Ja, genau. Also unbedingt kommen und sich anhören, was es da für tolle Künstler gibt, die diesen Preis gewonnen haben.
Ja, aber wir haben das Gefühl, dass die letzten Jahre auch gezeigt haben, dass wir jeweils wirklich tolle Bands ausgewählt haben als Preisträger und dass die Leute, die Spaß an Jazz haben und denen Hildesheim als Weg nicht zu weit ist, doch uns vertrauen können und glauben, dass wir auch dieses Mal gute Bands ausgesucht haben.
Es ist ja auch eine großartige Jury dabei. Wer sitzt da alles so mit und entscheidet, welche Bands gewinnen?
Ja, also da ist zum einen Götz Alsmann, dürfte allseits bekannt sein, der natürlich selber Musiker ist und auch Fachmann in dem Gebiet. Wir haben Fiete Felsch dabei, der ist Professor für Musik in Hamburg, selber erster Saxophonist hier in der NDR Big Band. Wir haben Achim Mennecke dabei, der ist Vorstand beim Zyklus, das ist der Veranstalter der Jazztime, in deren Rahmen diese Preisverleihung ja stattfindet. Da ist immer der amtierende Präsident dabei unseres Clubs und ich selbst, weil ich das seinerzeit mal auf die Füße gestellt habe.
Gewonnen hat in diesem Jahr Tobias Meinert mit Berlin People und Vincent Meissner, das Vincent Meissner Trio. Vincent ist ja auch heute zu Gast hier bei uns. Was hat die Jury an dieser Musik besonders überzeugt?
Bei Tobias Meinert war es sein kompositorisches Talent, denn er komponiert die Stücke ja eben auch alle selber und er spielt ein wahnsinnig druckvolles Saxophon. Also das hat uns alle irgendwie auch schon in der Bewerbungsphase vom Stuhl gehauen. Wir waren also ganz begeistert, wie er Saxophon spielt und eben wie er das auch in seine Band und seine Kompositionen einbindet. Und bei Vincent hat uns sehr gefallen, dass eben auch, man muss ja sagen, er ist 25, ein Newcomer. Da hat uns sehr überzeugt, auch dass er schon in dieser frühen Zeit schon eine sehr starke Eigenständigkeit auch in seinen Kompositionen hat und in seinem Spiel. Und seine Band ist ja auch in dieser Konstellation schon eine ganze Weile zusammen.
Der Preis ist ja insgesamt mit 10.000 Euro dotiert. Vincent, was macht ihr mit dem Geld, was ihr jetzt gewonnen habt?
Also so Preise sind natürlich für uns in so mehrerlei Hinsicht total wichtig oder helfen uns, weil viel von dem Geld auch wieder in die Musik, halt in die Kunst einfließt, die man macht. Und das natürlich auch erstmal viel Arbeit dann entlohnt, die eigentlich selbstverständlich ist, so Probenarbeit halt an Musik, was zu schreiben. Und Ende Juli erscheint ein neues Album, was wir aufgenommen haben, unser drittes Studioalbum. Und damit sind halt auch immer Kosten verbunden. Das fängt irgendwie damit an, so man kauft dann irgendwie Tonträger, man investiert auch quasi ein bisschen im Voraus. Und das ist halt, wo einen das Geld halt total unterstützt an sich bei allen künstlerischen Projekten, die man dann weiterverfolgt oder aber auch das Geld zum Leben.
Genau,
das,
ihr müsst ja auch leben.
Das, was übrig bleibt, zahlt die Miete und das Essen.
Ja, natürlich, klar.
Und das sind halt so Geldsummen, die natürlich ein bisschen mehr sind, als wenn man nur ein Konzert mit 200-300 Euro spielt und davon kann man dann mal 2 Wochen ein bisschen entspannter leben.
Wunderbar. Also das denken ja viele, wieso Musik, das ist doch Leidenschaft, das ist doch Hobby, es ist eben auch Beruf und man muss natürlich auch davon leben können. Was ist das Besondere, Jens, an diesem Preisgeld? Nochmal für euch jetzt als Rotary Club.
Ja, mir ist es wichtig noch zu betonen, dass es eben nicht nur dieses Preisgeld gibt, sondern dass auch eine Gage natürlich bezahlt wird. Das ist bei Preisen nicht immer ganz selbstverständlich. Manchmal wird dann eben auch das Preisgeld quasi als Gage genommen. Das ist aber bei uns nicht so. Also der Zyklus 66, wie gesagt, der Veranstalter, der legt großen Wert darauf, dass eine normale Gage bezahlt wird.
Finde ich großartig. Wie ist es eigentlich mit den anderen Künstlern in den letzten Jahren gewesen? Hast du so ein bisschen die Karriere mal verfolgt?
Ja, bei einigen schon. Also was uns ganz besonders Spaß gemacht hat, wir hatten vor 2 Jahren den Preisträger Jakob Manns. Und der ist seitdem, ich sag mal, ist seine Karriere steil nach oben gegangen, kann man sagen. Der hat also doch, ist ständig unterwegs mit allen möglichen Jazzern, aber eben auch mit durchaus populären Künstlern. Mats Mutzke war so ein Projekt. Ich habe gesehen, irgendwas hat er sogar mit Sarah Connor gemacht. Also der ist, glaube ich, exzellent im Geschäft, seit er, also natürlich nicht seit er den Preis gekriegt hat, aber doch in diesen 2 Jahren hat sich viel entwickelt.
Mithilfe dieses Preises.
Genau.
Ich finde es richtig toll. Schön, dass ihr hier gewesen seid. Ich drücke dir, Vincent, ganz doll die Daumen für das Vincent Meissner-Trio. Trio, dass ihr auch durchstartet mit eurer Musik, dass viele Leute Spaß am Jazz haben und natürlich auch, dass ganz viele Leute kommen jetzt zum Preisträgerkonzert am 8. Juni. Da gibt es alle Informationen natürlich auch auf der Seite vom Rotary Club Hildesheim. Und bei dir, Jens, bedanke ich mich auch ganz herzlich. Jens Koch vom Rotary Club Hildesheim, dass ihr so einen tollen Preis ins Leben gerufen habt und dass ihr die Künstler unterstützt und dass ihr hier zu Gast wart im Kulturspiegelstudio. Vielen Dank.
Vielen Dank, dass wir hier sein durften.
Ja, vielen Dank. Danke, vielen Dank für den Preis und danke für die Einladung.
Ich freue mich, dass Sie bei uns sind an diesem Dienstagabend im Kulturspiegel hier bei NDR1 Niedersachsen. Geboren wurde er 1977 in Leipzig, der Schriftsteller Titus Müller. Er hat mit 24 Jahren seinen ersten historischen Roman veröffentlicht, Der Kalligraph des Bischofs. Seitdem ist Titus Müller mit seinen Stoffen immer mehr an die Gegenwart herangerückt. Sein neues Buch Einsteigen ist eine Art Liebeserklärung an das Bahnfahren, mit allen Tücken und Freuden, die dazugehören. Annemarie Stoltenberg ist eingestiegen und hat sich mal erzählen lassen, warum das Bahnfahren immer noch die schönste Art zu reisen ist.
Es ist ein Text, der Großmut und Gelassenheit verströmt. Titus Müller und die Bahn, das ist eine Liebesgeschichte von Kindesbeinen an. Allen, die gern mit der Bahn unterwegs sind, fallen bei der Lektüre ganz sicherlich hunderte von eigenen kleinen und großen Erinnerungen ein. Mir selbst übrigens zuallererst eine Begegnung, die ich als junge Reisende hatte. Die Bahn blieb auf offener Strecke stehen, hatte schon erhebliche Verspätung und darüber ärgerte ich mich lautstark. Eine Frau, die ebenfalls in dem Sechserabteil saß, meinte, sie habe 30 Jahre auf diese Bahnfahrt gewartet und empfinde diese zusätzliche Zeit als Geschenk. Das habe ich nicht vergessen. Mein Eindruck ist, dass es zur Grundausstattung eines glücklichen Bahnreisenden gehört, irgendwie zu versuchen, es so zu sehen. Titus Müller nimmt auch bisweilen unangenehme Kontakte mit anderen Reisenden gelassen. Einmal beschwert sich ein Mitfahrer über das Klicken seiner Maustaste.
Was für ein guter Hinweis. Daraufhin habe ich mir für die Zugfahrten eine Maus gekauft, die lautlos klickt. Aber auch die Liebe zu anderen lässt sich lernen, den Widerwillen gegenüber Fremden zu überwinden und ihnen ihr Vergnügen zu gönnen. Manchmal gelingt es mir schon ein wenig. Mir muss eine solche Begegnung keine Giftspritze von Hass ins Herz jagen.
Ich nehme mir an dieser Stelle im Text sofort vor, in Zukunft auch nie mehr zu leiden unter Menschen, die ihre belegten Brötchen direkt aus der Tüte essen und dabei überraschend lautes Papierknistern erzeugen. Ein Geräusch, das mich unangemessen stark stört. Aber noch schlimmer finde ich Menschen, die in die Bahn steigen und geradezu darauf warten, dass etwas nicht ordnungsgemäß ist und es lautstark anprangern. Titus Müller beklagt solch eine Stimmung in der ganzen Gesellschaft.
Wir pflegen heute ein Untergangsnarrativ. Wir haben das Gefühl, der Karren steckt im Dreck und wir kriegen ihn da nicht mehr heraus. Ich möchte dem ein Wertschätzungsnarrativ entgegensetzen.
Titus Müller bekennt, dass er es liebt, mit der Bahn zu fahren und hat wunderbare Beispiele für schöne Bahnerlebnisse und herrliche Bahnstrecken gesammelt. Wie inzwischen viele Bahnreisende arbeitet er während der Fahrt.
Nur im Zug, da kann ich gut schreiben. Die Zeit im Zug ist keine offizielle Arbeitszeit, sondern Zeit, die ich dem Tag abluchse.
Sogar nach London ist Titus Müller mit der Bahn gereist, über Paris, nach Lille und dann durch den Tunnel. In London besuchte er die berühmte Buchhandlung Poetic Pharmacy in der Oxford Street.
Eine Buchhandlung nur für Gedichtbände, sortiert nach Stimmung. Trost, Liebe, Wachstum. In Regalen stehen kleine Fläschchen mit Texten darin. Gegenmittel gegen Traurigkeit, Mittel für innere Ruhe, Mittel für mehr Mitgefühl.
Titus Müllers schmales Buch Einsteigen würde ich dort in das Regal Lebensfreude pur einsortieren. Was für ein Privileg ist es, bei 100 bis 200 Stundenkilometern im Speisewagen zu sitzen und einen Kaffee zu genießen. Zum Beispiel.
Musik. Der Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen am Dienstagabend. In diversen Verhandlungsrunden haben verschiedene Künstlergewerkschaften und der Deutsche Bühnenverein in den vergangenen Monaten über neue Regelungen zur Arbeitszeit und Planbarkeit von all den Menschen verhandelt, deren Arbeitsleben durch den Normalvertrag Bühne geregelt ist. Das sind alle künstlerisch Mitarbeitenden an deutschen Theatern, also Schauspielerinnen, Sänger, Tänzerinnen, Maskenbildner oder Dramaturgen. Jetzt wurde ein Durchbruch erzielt. Teil der Einigung sind unter anderem freie Tage für Beschäftigte, die Einführung eines Ausgleichstages für die Arbeit an einem Feiertag und ein verbindlicher Wochenplan. Die Beschlüsse sollen ab dem 1. August schrittweise eingeführt werden. Eva Schramm hat mit Kulturschaffenden zur aktuellen Situation an Theatern gesprochen und wollte wissen, wie sie zu diesen neuen Regelungen stehen.
Speicher in Aufnahmebereitschaft.
Aufnahmebereit.
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 Eine Szene aus Die Maschine oder über allen Gipfeln ist Ruhe am Deutschen Schauspielhaus Hamburg. Das Publikum sieht das Endprodukt. Wie viel Arbeit vom ganzen Theaterteam dahinter steckt, von den einzelnen Gewerken, kann man nur ahnen. Und auch unter welchen Bedingungen in künstlerischen Berufen am Theater gearbeitet wird.
Also die Realität an deutschen Bühnen und vor allen Dingen für die Berufe, die bühnennah arbeiten, da ist die Realität im Moment gerade so, dass sie einen Tag vorher wissen, wie der nächste Tag aussieht.
Szenografin Theresa Monfaret, Mitglied im Vorstand des Vereins Bühnenmütter. Vor allem für Mütter, Väter und Familien ist die mangelnde Planbarkeit, die ständige Verfügbarkeit ein großes Handicap. Wobei, mit einer 9-to-5-Woche darf man in diesem Beruf natürlich nicht rechnen, verdeutlicht Christian Schwand, kaufmännischer Geschäftsführer am Mecklenburgischen Staatstheater.
Wenn man zum Theater geht, dann entscheidet man sich ja dafür, dass man zum Beispiel am Wochenende und zwischen Weihnachten und Neujahr und an Feiertagen arbeitet. Und wenn man das nicht möchte, soll man nicht zum Theater gehen.
Trotzdem gibt es viel Spielraum, wie sich der Arbeitsalltag in Theatern letztendlich gestaltet. Geregelt wird das durch den NV Bühne, den Normalvertrag Bühne. Und der enthält unterschiedlich interpretierbare Passagen, wie Mischa Warken, Schauspieler am Theater Kiel, weiß.
Der NV Bühne ist ja ein wahnsinnig alter Vertrag. Ich glaube, Teilen 100 Jahre alt. Und da braucht es einfach Reform, weil viele Dinge total schwammig formuliert waren.
Nach dem Verhandlungserfolg von verschiedenen Künstlergewerkschaften auf der einen und dem Deutschen Bühnenverein auf der anderen Seite wird das alles nun viel konkreter, zum Beispiel was erweiterte Ruhezeiten betrifft.
Was sich jetzt ändert, ist zum Beispiel eben dieser Punkt 4 Stunden Pause zwischen 2 geteilten Diensten am Tag. Die sind jetzt fest. Vorher hieß es, dem Arbeitnehmer muss eine angemessene Ruhezeit gegeben werden. Das ist natürlich dann auszulegen, wie man gerade mal lustig ist.
Auch Georg Heckel, Generalintendant am Oldenburgischen Staatstheater, begrüßt das Verhandlungsergebnis.
Auf den ersten Blick ist das ein sehr, sehr komplexes Regelwerk und auch sehr theaterunpraktisch. Aber auf den zweiten Blick muss man sagen, dass damit erhebliche Fortschritte in den Verhandlungen geschafft worden sind.
Doch es gibt auch kritische Stimmen. Bodo Busse, ab der kommenden Spielzeit Intendant der Staatsoper Hannover.
Wir sind als sozusagen Theaterleitungen ein bisschen schockiert über diesen Abschluss, weil es uns vor ein großes Problem stellt, gerade im Bereich Ensemble und Repertoire. Wie soll man ein großes Repertoire und die Proben- und Vorstellungsabläufe noch mit diesen Rahmenbedingungen wirklich optimal leisten? Wir müssen wahrscheinlich am Ende die Produktionsweisen umstellen. Das wird eine Konsequenz haben in die Theaterbetriebe, in die Spielpläne.
Und Christian Schwand sieht gar die deutsche Kulturlandschaft überhaupt bedroht.
Wir haben das tollste, intensivste, größte Theatersystem der Welt. Wir haben ein Drittel der Musiktheatervorstellungen auf der Welt, 25% der Schauspielaufführungen auf der Welt und 12% der Konzerte auf der Welt. Und ob das nach diesen Sachen so noch weiter möglich sein wird, das halte ich eher für zweifelhaft.
Noch dazu in Zeiten, wo bei Kultur an allen Ecken und Enden gekürzt wird. Auch Intendant Georg Heckel findet die Gesamtsituation schwierig.
Grundsätzlich ist es natürlich ein Konflikt, dass sozusagen verstärkte Tarifrahmen in Konflikt stehen mit stagnierenden Etats.
Wie alles finanziert werden soll, das ist wiederum für Theresa Monfaret vom Verein Bühnenmütter nicht der Knackpunkt. Für sie liegt das Problem an ganz anderer Stelle.
Die Theater brauchen einen Paradigmenwechsel in der Art, wie sie Theater produzieren wollen. Die Idee von dieser ultimativen Flexibilität, die die Kunst braucht, um gut zu werden, dass das so ein bisschen hinterfragt wird, das finden wir erstmal total gut.
Eine Stunde lang ganz viel Kultur aus Niedersachsen. Ich hoffe, Sie hatten ganz viel Spaß und ich freue mich schon, wenn wir uns dann kommenden Dienstag wieder hören. Hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Und jetzt einen traumhaften Abend für Sie. Am Mikrofon war Martina Gielitzer. Bis dann. Tschüss.